Big Data ist überall, ob beim Online-Shopping, in sozialen Medien oder beim Streaming. Algorithmen analysieren unser Verhalten und erstellen daraus personalisierte Empfehlungen. Möglich wird dies durch riesige Datenmengen, die im Hintergrund analysiert, ausgewertet und bewertet werden. Big Data beeinflusst uns also auf vielfältige Weise, vor allem auch im geschäftlichen Bereich. Denn richtig eingesetzt lassen sich mithilfe der Daten beispielsweise Risiken erkennen und Geschäftsprozesse optimieren. Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonas. Mein Name ist Thilo Hertel. Heute sprechen wir über Big Data als Technologie zum Sammeln und Auswerten von Datenmengen und wie durch Unternehmen wie Stackable und Jonas auch kleinere Unternehmen Zugang zu dieser Methodik erhalten. Ich begrüße den Head of Big Data Products Cloud bei Jonas, Oliver Hessel, und Sönke Liebau, CPO und Mitgründer der modularen Open-Source-Plattform Stackable. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Sönke, was versteht man unter der Big Data-Technologie genau?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil der Begriff nicht so hundertprozentig trennscharf definiert ist. Angefangen hat das Ganze aber auf jeden Fall um und bei 2006 bei Yahoo mit dem Hadoop-Projekt, wo es grundsätzlich erstmal darum ging, bei Auswertung auf großen Datenmengen nicht die Daten durch die Weltgeschichte zu schaufeln, sondern die Berechnung zu den Daten zu schaffen und lokal zu rechnen. Seitdem ist das Ganze aber sehr stark diversifiziert worden und ist heute eher so ein Überbegriff für ein großes Ökosystem an Open-Source-Tools, mit dem man aber grundsätzlich immer auf Datenmengen arbeitet oder diese visualisiert oder sie einsammeln möchte.
Und warum ist das Thema Big Data für Unternehmen gerade so relevant?
Ja, in Unternehmen werden einfach viele Daten erzeugt, also Produktionsprozesse zum Beispiel erzeugen Daten, Sensordaten kommen zusammen. Im stationären oder Onlinehandel werden Bewegungsdaten oder Produktnutzungsdaten aufgenommen und mit den Daten kann man Mehrwerte generieren. Also so eine Firma kann mit ihrem Domänenwissen was aus den Daten rausholen.
Kannst du da ein Beispiel vielleicht nennen?
Da gibt es ganz verschiedene Beispiele. Also das kommt auf den Kunden selber an. Zum Beispiel Produktionsprozess. Irgendwie gibt es da Produktionsprobleme. Immer wieder gibt es schlechte Rechargen und eigentlich weiß keiner warum. Und dann werden mal alle Daten zusammengefasst und man sieht, es war die Klimaanlage, die angegangen ist und das hat einen Dip gemacht in der Temperaturkurve und schon ist die Produktion einfach schlechter geworden.
Grundsätzlich kann man aber schon sagen, dass es die Tools oder das Ökosystem von Tools, über das ich eben sprach, eigentlich in allen Bereichen des täglichen Lebens oder auch der Wirtschaft wiederfindet. Ganz klassische Fälle sind sowas wie Fraud Detection für Transaktionen oder Onlinehandel macht ganz, ganz viel Auswertung von Clickstreams oder Verkauf von Bannerflächen auf Webseiten ist zum Beispiel auch was, wo man solche Tools häufig wiederfindet. Also im Grunde genommen kann man tatsächlich sagen, überall, wo es Daten gibt, also überall, kann man auch diese Tools wiederfinden und werden sie angewendet. Die Anwendungsfälle sind da extrem divers.
Also so auch als weiteres Beispiel, der Maschinenbauer kann seinen Kunden sowas anbieten wie Predictive Maintenance. Das heißt, sie haben einen Sensor an der Maschine dran und dann wird ein bestimmtes Verhalten festgestellt, bei dem klar ist, okay, bald wird ein Bauteil ausfallen und dann kann man direkt schon vorab das Ersatzteil liefern und austauschen, bevor die Maschine ausfällt, hat keine Standzeit und geht einfach weiter. Oder vorstellbar ist, dass die Stadt weiß, wann die Mülleimer voll sind und nicht alle 4 Wochen halb leere und 3-mal gefüllte Mülleimer ausleeren muss.
Tatsächlich ist Stadt auch ein ganz gutes Stichwort. Wir haben gerade ein sehr spannendes Projekt bei einer deutschen Stadt, die, kann man sich ja vorstellen, sehr, sehr diverse Datensätze auch haben, die Breite der Straßen oder wo Laternen stehen, was es für Kindergärten gibt, also alles, was man in der Stadt so an Daten haben kann. Und da geht es tatsächlich sehr stark darum, diese Daten überhaupt erstmal so richtig auffindbar zu machen, dass wenn man abgeleitete Datenprodukte anbieten möchte, dass man tatsächlich suchen kann, was haben wir denn alles für Daten und auf diese Daten auch zugreifen zu können. Also da ist man tatsächlich dann schon eher auf der Metaebene unterwegs, überhaupt erstmal zu beschreiben, was haben wir denn alles, damit man dann eben die Auswertungen anfangen kann oder auch nur drüber nachdenken kann, was man denn damit alles machen kann.
Wenn wir jetzt zu Jonas gehen, wie sieht denn da die Zielgruppe für Big Data aus?
Unterscheidet sich es nicht groß von der generellen Zielgruppe von Jonas, also Mittelstand, Industrie, öffentliche Auftraggeber, aber auch Startups. Im Grunde genommen alle, die auf die GDPR Wert legen, auf Hosting in Europa, in Deutschland mit einem deutschen Anbieter, damit sie auch sicher sind, meine Daten bleiben da, wo ich sie abgelegt habe und werden von niemand anderem noch eingesehen.
Sönke, welche Geschäftsbereiche können am meisten von der Big Data Analyse profitieren?
Das ist auch tatsächlich wieder ganz, ganz schwer einzuschränken. Ich hatte eben schon gesagt, überall, wo es Daten gibt, kann man auch Analysen auf diesen Daten machen. Und im Grunde genommen ist das tatsächlich so, jeder kann davon profitieren. Ich behaupte einfach mal ganz dreist, jeder hat heutzutage Daten, jeder hat wahrscheinlich auch viel mehr Daten, als sie das wirklich selbst wissen. Und vermutlich kann auch jeder mehr mit diesen Daten machen, als sie es heute tun. Insofern ist das tatsächlich sehr, sehr schwer konkret einzuschränken, wo es am meisten meisten Profit gibt. Es gibt so ein paar Felder, das sind so klassische Vorreiterrollen, da wo sowieso schon eine sehr stark datengetriebene Kultur immer herrschte, so Banken, Versicherungen, wo viel zahlengetrieben agiert wurde. Das waren so die frühen Unternehmen, die so im Big Data-Umfeld stark präsent waren. Aber im Grunde genommen kann man das gar nicht groß einschränken eigentlich. Jeder kann davon profitieren, mehr mit seinen Daten zu machen.
Was unterscheidet Big Data von so einer klassischen Datenanalyse?
Also man hat da klassischerweise immer von mehreren Vs gesprochen. Es sind im Laufe der Zeit, glaube ich, mehr Vs geworden. Da geht es dann um Volume, Velocity, Variety und Veracity der Daten. Also wie schnell die Daten entstehen, wie viele Daten es sind, dass die Daten aber eben auch nicht mehr ganz so klassisch strukturiert sind, wie wir es aus der relationalen Datenbankwelt kennen, sondern dass es vielleicht auch mal irgendwie ein Tweet oder ein Bild oder ein Video oder irgendwie sowas ist, mit dem man einfach anders umgehen muss, als man das von früher gewohnt ist. Aber auch die Veracity war das letzte V, inwieweit vertrauen wir denn dieser Datenquelle? Wenn ich jetzt Tweets ingeste und da irgendwelche Aussagen draus ableite, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich irgendwie dem DPA-Ticker folge und daraus irgendwas ableite. Also da kommen dann so diese Abstufung auch schon wieder, was in den Daten überhaupt drin ist und wie sehr man dem Ganzen vertraut, mit rein. Aber tatsächlich sprechen wir bei Stackable auch gar nicht so sehr von einer Big Data-Plattform, sondern wir nennen es tatsächlich eher eine Datenplattform. Big Data ist tatsächlich ein im Laufe der Jahre relativ schwammig gewordener Begriff, der für sehr, sehr viel verwendet wird. Und wir sagen tatsächlich eher, bei uns kann man mit Daten arbeiten. Es müssen gar nicht große Daten sein, auch aus sehr kleinen Datensätzen kann man ganz, ganz spannende Aussagen ableiten. Insofern haben wir uns von diesem Big Data-Thema so ein kleines bisschen gelöst. Wir kommen da sehr stark her. Wir haben sowohl Lars als auch ich haben da lange Jahre drin beraten. Aber tatsächlich entwickelt sich das Ganze eher so ein bisschen in Richtung einer generischen Datenplattform, gar nicht mehr so sehr Big Data im klassischen Sinne.
Daran schließe ich jetzt die Frage an. Wer seid ihr denn genau? Also was macht Stackable und warum habt ihr euch gegründet?
Zur Frage, wer ist Stackable? Ganz initial waren es Lars, Franke und ich. Wir kennen uns tatsächlich schon aus der Schulzeit und hatten vorher schon eine kleine Beratung gemeinsam, mit der wir tatsächlich exklusiv so in diesem Hadoop- und Big-Data-Umfeld, was auch immer das genau heißt, ich hatte ja schon gesagt, das ist nicht so ganz trennscharf, Projekte gemacht haben. Dadurch hatten wir sehr, sehr viele Kunden in Deutschland, die eben diese eben angesprochene Distributionen verwendet haben, die es jetzt am Markt in der Form nicht mehr gibt. Und als das alles passiert ist, haben viele dieser Kunden uns angesprochen und gefragt, was machen wir denn jetzt? Wir würden diese Technologie gerne weiter einsetzen, aber das, was es im Moment am Markt gibt, passt uns nicht so recht. Was können wir denn stattdessen machen? Und das ging dann so ein bisschen hin und her. Wir hatten dann so eine, ich nenne es immer gerne, eine Selbsthilfegruppe für Firmen, wo wir auch tatsächlich 2-3 physische Treffen hatten. Das war alles noch so knapp vor der Pandemie. Und wir haben dann auch darüber gesprochen, ob man vielleicht gemeinsam eine Genossenschaft gründet, um so eine deutsche Big Data Distribution zu erstellen oder sowas. Aber das hat alles nicht so recht funktioniert. Und am Ende des Tages haben Lars und ich dann gesagt, gut, dann gründen wir jetzt eine Firma und bauen eine Distribution. So wurde dann ganz ursprünglich Stackable gegründet. Und da kam dann auch der Kontakt zu Ionos zustande über diese Selbsthilfegruppe, wo wir schnell gemerkt haben, wir ticken ganz ähnlich und wir haben ähnliche Sachen vor. Das passt ganz gut zusammen. Und dafür würde ich dann vielleicht an Oliver übergeben.
Angefangen hat das Ganze eigentlich, als wir gemeinsam mit Stackable eben eine dedizierte Datenplattform für die Ionos gebaut haben. Und da haben wir gemerkt, naja, wir können nicht die Einzigen sein, die sowas brauchen. Ist ja auch der Grund, warum sich Stackable gegründet hat. Und dann kam bei uns relativ schnell auch die Idee auf, warum sollen wir das nicht für unsere Kunden anbieten? Und das hat dann unsere Zusammenarbeit nochmal weiter intensiviert. Und wir haben am Ende ein Produkt draus gemacht, das auf der Technologie von Stackable eben basiert.
Vielleicht kannst du das weiter ausführen. Wie sieht die Zusammenarbeit aktuell zwischen Stackable und Ionos aus?
Also einerseits ist Ionos Teilhaber bei der Stackable und auch Beiratsmitglied. Das heißt, die Stackable kann von den Erfahrungen, die es im Ionos-Konzern gibt, profitieren, auch von unseren Netzwerken. Andererseits ist es aber einfach eine tolle Partnerschaft. Wir haben gemeinsam Kunden. Die Stackable baut eine Technologie, auf der unser Produkt basiert. Wenn unsere Kunden Support brauchen oder Schulungen, dann haben wir die Stackable als Unterstützung einfach da. Und man muss natürlich auch sagen, Big Data, jeder versteht ein bisschen was anderes, aber so richtig einfach ist das Thema nicht. Das heißt, jemanden an der Hand zu haben, der den Kunden helfen kann, auf ihre Use Cases eine Lösung zuzuschneiden, ist einfach ein toller Vorteil, den wir in der Zusammenarbeit bieten können.
Und was macht Stackable?
Ganz technisch ausgedrückt, wir schreiben einen ganzen Haufen von Kubernetes-Operatoren, die diesen ganzen Zoo an Tools, über den ich eben gesprochen habe, installieren. Ein bisschen abstrakter gesprochen, schaffen wir eine Verpackung, um diese Tools, die sie benutzbarer für Unternehmen machen. Also früher musste man tatsächlich hingehen, die Software runterladen, entpacken, selbst Konfigurationsdateien schreiben, die dann in einem Cluster verteilen auf viele verschiedene Rechner, zusehen, dass das alles zueinander passt und Da haben sich dann im Laufe der Jahre viele Konfigurationsmanagement-Tools entwickelt, die das zwar leichter machen, aber es ist tatsächlich doch immer noch sehr, sehr anstrengend und auch mit viel Know-how verbunden. Man muss wissen, welcher Parameter muss wo, wie stehen und solche Dinge. Und das ist der Teil, wo wir sagen, wir geben unseren Nutzern eine Abstraktion, wo sie beschreiben können, ich hätte gerne eine Plattform, die folgende Tools beinhaltet, die sollen miteinander sprechen und ungefähr so und so aussehen. Und was wir dann machen ist, wir haben den Code geschrieben, der losläuft und eben all das, was ich eben beschrieben habe, ausrollt. Also Konfigurationsdateien anlegt, Prozesse startet, all das tut, was zu tun ist, damit die Software hochkommt und funktioniert und unsere Kunden oder Benutzer quasi direkt anfangen können, damit zu arbeiten.
Und welchen Part übernimmt dabei Ionos?
Wir haben ja gerade gehört, die Stackable-Plattform basiert auf Kubernetes-Operatoren, die verschiedene Datenprodukte installiert. Und die Managed Stackable, die setzt noch ein bisschen früher an. Das heißt, mit einem API-Call, Click, Terraform, wie auch immer man das gerne haben will, kann man direkt eine komplette Plattform hingestellt haben. Da ist Stackable dann schon vorinstalliert und dann im nächsten Schritt kann man reingehen in die Konfiguration der einzelnen Tools und in die Datenanalyse.
Welche Rolle spielt der Stack für das Produkt von Stackable?
Also der Stack oder auch Software Stack ist ein Wort, das beschreibt, aus welchen Komponenten man quasi seine IT-Infrastruktur zusammengesetzt hat. Ich hatte eingangs gesagt, dass Big Data gar nicht so sehr ein Produkt ist. Ich habe häufig von Hadoop gesprochen, aber Hadoop war nur so der initiale Impuls. Es hat sich dann im Laufe der Jahre außenrum ein Ökosystem von bestimmt hunderten von Tools inzwischen entwickelt, die man alle, je nachdem, was genau man vorhat, passend zusammenstöpseln muss, um dann eben das Puzzle, das man sich selbst gepuzzelt hat, um seinen Schmerz zu bewältigen. Das ist quasi der Stack, der aus verschiedenen Softwarekomponenten zusammengebaut ist. Und in unserem Falle ist uns eben tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass wir eine modulare Plattform sein wollen. Also, dass man wirklich nicht gezwungen ist, du musst dieses nehmen und du musst das nehmen und du musst das nehmen und das hier kannst du vielleicht weglassen, sondern bei uns kann man wirklich relativ frei definieren, wie soll dieser Stack, den ich verwenden möchte, aussehen. Und insofern ist Stackable dann als stapelbar ein Wortspiel auf diesen Stack aufgebaut, ja, um zu versuchen, diese Modularität schon im Namen so ein bisschen mitschwingen zu lassen.
Wenn wir jetzt das Hype-Thema künstliche Intelligenz betrachten, welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang Big Data?
Da gibt es einen, also wie ich finde, ganz schönen Ausspruch, der, ich glaube, tatsächlich auch in einer Ionos-Veranstaltung vor kurzem mal gefallen ist. Wer AI sagt, muss auch BI sagen. Damit künstliche Intelligenz oder Modelle trainiert werden können, braucht man im Grunde genommen immer viele Daten, auf denen diese Modelle trainiert werden können. Und genau dafür sind die Tools, die wir in unserer Plattform anbieten, dann eben die Grundlage, mit der man diese Daten einsammeln kann, aufbereiten, vorbereiten, auswerten, erstmal sichten. Es hat ja viel immer mit die Daten erstmal zu verstehen und wie man überhaupt ein Modell darauf trainieren möchte zu tun. Und genau dafür schaffen unsere Tools eben die solide Plattform, auf der man dann erfolgreich AI, KI und was es alles noch so Schönes gibt, umsetzen kann.
Aber die Tools, die ihr anbietet, basieren die auch selbst auf KI? Also, dass die quasi dieses Auswerten und Bewerten von den Daten automatisch machen?
Das ist tatsächlich eigentlich alles eher noch klassisch. Also, die Grenzen werden da verschwimmen, das wird da reinschwappen, gar keine Frage. Aber bisher noch nicht so im großen Stil zumindest.
Wo werden die Grenzen gezogen zwischen eben künstlicher Intelligenz, Machine Learning auf der einen Seite und auf der anderen Seite Datenanalyse und Big Data?
Wir hatten es ja anfangs schon mal von verschwimmenden Grenzen. Das ist hier eigentlich auch so. Also Machine Learning ist eigentlich eine Untergruppe von künstlicher Intelligenz. Also in Machine Learning trainiere ich ein Modell, einen Algorithmus auf Basis von Daten, um hinterher dann, wenn nochmal die gleichen Daten kommen, darauf reagieren zu können und was damit zu machen. Die maschinelle, die künstliche Intelligenz, was jetzt gerade in aller Munde ist mit ChatGPT, das sind eher ja Sprachmodelle, vielleicht fast Weltmodelle. Also das begreift die Welt anders als wir. Es rekombiniert Wissen statistisch, baut neuronale Netze daraus auf und kann deshalb auch fast menschlich interagieren. Also es kommt einem sehr menschlich vor. Also das wäre so die Abgrenzung von Machine Learning, wo was dediziert für einen bestimmten Use Case gebaut wird und eben das Sprachmodell, das ein ganz, ganz breites Modell ist und viele Dinge beantworten kann. Das zweite, Datenanalyse und Big Data. Also die Datenanalyse ist erstmal Erkenntnisse aus Daten generieren mit statistischen Verfahren. Ich habe einen Eingabenparameter oder mehrere und lerne was draus. Und Big Data, dort mache ich es auf großen Datensätzen. Die sind potenziell unstrukturiert. Ich mache das aber auch mit statistischen Verfahren oder auch mit Machine Learning Modellen. Also so würde ich die Grenzen ziehen.
Gerade wurde bei Ionos ja die Managed Stackable Data Plattform gelauncht. Welche Vorteile bietet sie denn gegenüber einer traditionellen Big Data Plattform?
Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie man an der Stelle traditionelle Big Data Architektur definiert. Unser Gründungsimpuls kam damals so ein bisschen aus der On-Premises-Welt, also dem eigenen Rechenzentrum, gar nicht so sehr in der Cloud. Und da hat sich im Laufe der Jahre die Landschaft der Anbieter von Hadoop-Distributionen so weit konsolidiert, dass es irgendwann nur noch einen Anbieter gab. Und nachdem diese Konsolidierung dann abgeschlossen war, hat sich der Preis für diese Distributionen stark erhöht und die kostenfreie Variante wurde vom Markt genommen, sodass es tatsächlich einfach keine Gratis-Distribution am Markt mehr gibt. Insofern wäre da der erste und relevanteste Unterschied, der zu erwähnen wäre, dass wir tatsächlich Open Source sind und man bei uns alles benutzen kann, ohne jemals auch nur ein Wort mit uns gewechselt zu haben oder uns auch nur einen Cent zu geben.
In dem Zusammenhang spielt ja auch das Thema Open Source eine wichtige Rolle und das hast du ja auch vorhin schon erwähnt, dass Stackable auf Open Source basiert. Welche Rolle spielt denn die Entscheidung für die Plattform?
Also einerseits sind sowohl Lars als auch ich schon unser ganzes Leben lang immer viel mit Open Source Software unterwegs gewesen und haben auch in unserem professionellen Leben eigentlich fast ausschließlich mit Open Source Software gearbeitet. Insofern schlägt unser Herz ganz klar für Open Source und uns war und ist wichtig, dass alles, was wir tun, idealerweise Open Source ist. Insofern ist es uns einerseits tatsächlich einfach eine Herzensangelegenheit. Andererseits haben wir aber im Laufe der Jahre auch immer gemerkt, wie sehr es hilft, wenn irgendetwas doch schief geht, den Code zu haben und wirklich selbst reingucken zu können, was geht schief. Warum funktioniert es hier nicht? Und das geht bei einer proprietären Software, die ich von irgendeinem großen Vendor einkaufe, da komme ich nicht ran. Da muss ich ein Ticket aufmachen, anrufen, versuchen, jemanden zu finden, der es mir erklären kann. Und wir sind beide so, dass wir lieber selbst losgehen und versuchen rauszufinden, woran es hapert. Und da ist den Source Code für eine Software zu haben tatsächlich unfassbar hilfreich. Aber ein ganz wichtiger anderer Aspekt ist dabei auch, alle Tools, die wir in unserer Plattform ausrollen, sind Open Source und frei verfügbar und kann man auch ohne uns verwenden. Das heißt, wir vermeiden eben diese Login-Effekte, die es teilweise bei proprietärer Software gibt, wenn man ein Projekt hatte, um irgendeine Software einzuführen und der Hersteller schafft jetzt diese Software einfach ab oder die Software wird, wie ja hier gesehen, doppelt so teuer auf einmal oder so etwas, dann muss man ja quasi gleich wieder ein neues Projekt haben, um den Use Case mit einer anderen Software neu umzusetzen. Wohingegen bei uns, die Tools sind alle Open Source und frei verfügbar, sollten wir irgendwann seltsam werden, dann kann man genau die gleichen Tools, die wir unseren Kunden geben, woanders genauso bekommen und seinen Use Case einfach auch ohne uns darauf wieder umsetzen. Das ist so ein Stück weit die digitale Souveränität, die wir da unseren Kunden erhalten wollen, dass sie eben auch ohne uns genauso weitermachen können, falls wir dann doch mal nicht mehr einig sind.
Wie stellt ihr da sicher, dass sie auch gut miteinander kommunizieren können und ja, dass es eben passt?
Ein Stück weit machen wir das durch langjährige Erfahrung. Wir schauen, was gibt es da draußen, was wird viel benutzt, was funktioniert gut. Also bei uns ist die Entscheidung, ein neues Tool in die Plattform aufzunehmen, tatsächlich eine sehr folgenreiche Entscheidung, die wir immer gut durchdenken. Also wir versuchen tatsächlich eine kuratierte Auswahl dieser Tools bereitzustellen, wo wir wissen, das funktioniert, das verwenden schon viele Leute, das ist battle-tested, wie es immer so schön heißt. Aber ein ganzes Stück weit ist es tatsächlich auch einfach harte Arbeit. Wir haben einige Entwickler sitzen, die genau die Schmerzen durchleiden, die man eben durchleiden muss, um das Ganze miteinander zu integrieren, damit unsere Kunden sie nicht durchleiden müssen. Sagst du mal ganz, wir machen den Mist, den eigentlich sonst keiner machen möchte, damit es möglichst reibungslos funktioniert.
Ja, vielleicht können wir da nochmal ansetzen. Die Vorteile, die man mit so einer kuratierten und aufeinander abgestimmten Lösung hat, wie jetzt Stackable das bereitstellt. Die ganzen Open-Source-Tools kann sich jeder auch selber nehmen, aus dem Internet runterladen, installieren. Da sitzt er erstmal 2 Wochen dran, hat die Schmerzen durchlitten, die jeder durchleiden muss, wenn er sowas mal per Hand macht. Aber da bleibt es nicht dabei. Morgen gibt es ein CVE, ein Security Hole, dann muss er das updaten. Übermorgen gibt es eine neue Version, da ändern sich Formate, dann muss er Daten ändern. Und damit genau diese Schmerzen, dass die nicht bei mir als Kunden sind, nutze ich so eine Lösung wie Stackable oder Manage Stackable auf der Jonas Cloud, um sicher zu sein, okay, ich bin hier in der Umgebung, in der gibt es Updates, die Updates funktionieren automatisch. Ich mache einen Klick oder ich ändere eine Konfigurationseinstellung, hab die nächste Version, hab das nächste Feature. Sorge dafür, dass die Tools miteinander arbeiten können, dass sie sicher miteinander kommunizieren. Das ist die eigentliche schwierige Arbeit bei Big Data, mit der sich auch niemand so wirklich beschäftigen will, weil jeder Kunde will eigentlich seine Datenschätze, sage ich jetzt mal, heben. Der möchte aus seinen Daten lernen, was mit seinen Daten machen und ja Potenziale entwickeln. Der möchte sich nicht um die Infrastruktur kümmern. Vor allen Dingen in Zeiten, in denen die Fachkräfte immer rarer und rarer werden. Nicht jeder Mittelständler kann sich eine Operations-Einheit leisten von 3-4 Leuten, die sich darum kümmern, dass die Tools auch immer laufen, weil von Big Data hängt bei vielen Firmen das Geschäft ab. Ja? Wenn die Daten nicht mehr analysiert werden können, dann kann man den Produktionsprozess nicht mehr richtig steuern. Das heißt, es ist wichtig, hier einen verlässlichen Partner in der Hand zu haben, damit meine Plattform immer läuft, damit ich weiterarbeiten kann.
Spannend wird es tatsächlich eigentlich erst da, wo die Plattform aufhört, also wo wir unseren Job getan haben, wo die Tools laufen. Dann kommen eben die Kunden und fangen an, ihre Use Cases darauf umzusetzen. Und das ist dann wieder das müssen und sollen und wollen sie auch selbst machen. Das ist die Kernkompetenz, die jedes Unternehmen hat. Was steckt in meinen Daten drin? Was möchte ich damit machen? Welche Mehrwerte möchte ich daraus generieren? Das ist der Teil, das machen die Firmen gerne, wollen sie auch. Damit verdienen sie ihr Geld am Ende des Tages. Aber wie jetzt ein Hadoop unten drunter massiert werden muss, damit es gut funktioniert, das ist der Teil, den wir versuchen, möglichst schmerzfrei für unsere Anwender zu machen, weil das eben das ist, da verdient man noch kein Geld damit. Das ist die langweilige Arbeit, die erledigt werden muss, bevor der spannende Teil anfangen kann.
Jetzt würde ich gerne noch zum Abschluss von euch wissen, wie wird sich das Thema Big Data in der näheren, aber auch wenn man vielleicht einen Blick in die fernere Zukunft wagt, weiterentwickeln?
Wirklich schwer zu sagen. Ja. Also wir werden ja immer mal wieder überrascht von, wie entwickeln sich Technologien weiter. Ich denke, was man sicher sagen kann, es werden nicht weniger Daten werden. Es wird immer mehr Sensoren geben, es wird immer mehr vernetzt werden, es wird überwacht werden. Es erzeugt eine immer größere Menge an Daten, aus denen man lernen kann. Und wer damit was anfangen will, braucht einfach Big Data Technologien.
Genau, also die Menge an Daten wird immer mehr werden. Ich glaube tatsächlich auch, dass die anderen Tools zum Bearbeiten, Verarbeiten, Speichern dieser Daten immer mehr werden wird. Der Trend, glaube ich, geht da so ein bisschen in Richtung Spezialisierung, dass die Tools tatsächlich nur noch eine Sache machen, diese dafür aber sehr gut. Insofern, es wird immer komplizierter werden, wäre eine Prognose, auf die ich mich committen würde.
Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, dass Sie hier sein durften.
Danke.
Lassen Sie mich gerne wissen, wie Sie die Folge fanden und schicken Sie mir gerne Ihre Ideen und Wünsche für kommende Episoden. Entweder direkt unter dem Podcast oder auf unseren Social Media Seiten. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.